SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
Zeitzeichen am 11. März, die erste urkundliche Erwähnung der Stadt Weimar im Jahr 899.
Glücklich Weimar, von den Städten allen bist du, Kleine, wunderbar bedacht. Man wird stets zu deinen Toren wallen, angezogen von der heil'gen Macht. Und man wird nach großen Männern fragen, die in schönen Zeiten hier gestrebt. Und mit edlem Neid wird man beklagen, dass man mit den Edlen nicht gelebt.
So besingt Johann Peter Eckermann im 19. Jahrhundert die besondere Aura, die Weimar umgibt. Als größter unter den Edlen gilt vielen Johann Wolfgang von Goethe, dessen ehemaliges Wohnhaus ein zentraler touristischer Hotspot der Stadt ist.
Wir gehen jetzt noch in den Arbeitsbereich. Sie sehen im Arbeitsplatzzimmer die Sammlung. Hier Arbeitszimmer, da saß der Sekretär. Goethe ging da auf und ab und hat diktiert.
Allerdings hat Weimar nicht nur Goethe zu bieten. Im Gegenteil, die Stadt ist regelrecht vollgestopft mit Orten von historischer Bedeutung.
Ja, ich denke, Weimar ist in der Wahrnehmung national wie international die deutsche Kulturstadt schlechthin.
So Historiker, Autor und Thüringen-Experte Steffen Rassloff.
Es steht natürlich allen voran für die Goethezeit, die Weimarer Klassik. Aber es steht auch für die klassische Moderne, für das Bauhaus und nicht zuletzt für die Weimarer Republik. Also gerade diese Vielschichtigkeit der Kulturstadt mit mehreren kulturellen und auch politischen Aufbrüchen, das ist das, was die Stadt ausmacht und auch jedes Jahr so viele Touristen an die Ilm führt.
Die Ambitionen Weimars, Kulturgeschichte zu schreiben, reichen gewissermaßen zurück bis in die graue Vorzeit. In Weimar und Umgebung gibt es außergewöhnlich viele Funde aus der Altsteinzeit. Ins Licht der schriftlich verbrieften Geschichte tritt Weimar allerdings erst im 9. Jahrhundert. Lange ging man von einer Ersterwähnung der Stadt im Jahr 975 aus und zelebrierte 1975 stolz die 1000-Jahr-Feier Weimars. Später stellte sich heraus, dass die erste schriftliche Erwähnung bereits in einem Dokument stattgefunden hatte, das auf den 11. März 899 datiert ist.
Eine Urkunde Kaiser Arnulf von Kärnten, eines karolingischen Kaisers, der dort bestimmte Rechte bestätigt. Und dort wird Weimar erstmals als Wigmara erwähnt. Das verweist auf die weit zurückreichende Geschichte, denn Wie und Ma bedeutet so viel wie wahrscheinlich Heiligtum See. Sprich, die recht feuchte Ilmaue hat damals offensichtlich einen See beheimatet, in dem germanische Götterkulte betrieben wurden.
In den folgenden Jahrhunderten wird das kleine Weimar zur Residenzstadt wechselnder Adelshäuser. Das Who is Who der deutschen Geschichte ist dort bereits im 16. und 17. Jahrhundert anzutreffen. Neben Lukas Cranach dem Älteren auch Martin Luther und später Johann Sebastian Bach, der als junger Mann ein Jahrzehnt lang unter anderem als Hofkonzertmeister in Weimar arbeitet. Ihre wahre Blütezeit erlebt die Stadt jedoch ab Mitte des 18. Jahrhunderts. Zu verdanken ist dies seiner Frau, deren Name einem breiten Publikum erst 2004 bekannt wird, durch ein katastrophales Ereignis, das ganz Weimar erschüttert.
Ich kam vom Goethe-Gartenhaus um 20.35 Uhr und sah im Dachgeschoss des Hauses dort ein kleines Feuer und habe sofort die Feuerwehr angerufen.
Mit dem Fahrrad durch den Park gefahren, eigentlich noch nichts ahnend, und komme auf einmal eben an die Anna-Amalia-Bibliothek und vor mir ist ein Feuerwehrauto.
Es war schrecklich, es war furchtbar.
Der Brand der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek vernichtet viele Bücher und Schriften vergangener Jahrhunderte. Doch er hat auch positive Folgen. Nicht nur die Bibliothek und ihre Schätze selbst werden bekannter, als sie es zuvor waren. Auch jene Frau, ohne die Weimar vermutlich nie das geworden wäre, was es heute ist, tritt deutlicher aus dem Staub der Geschichte hervor.
Also im Rückblick erscheint ja die Weimarer Klassik, die Goethezeit, als das goldene Zeitalter in Weimar. Und am Beginn steht ganz entscheidend die Herzogin Anna Amalia, die früh verwitwet den Grundstock gelegt hat für diese Entwicklung.
Nach dem Tod ihres Mannes, des Herzogs 1758, übernimmt Anna Amalia die Regentschaft, da ihre Söhne noch unmündig sind. Sie ist Kunst, Kultur und den Ideen der Aufklärung sehr zugetan und freigebig bei deren Förderung. Als Lehrer für ihre Kinder holt sie Christoph Martin Wieland nach Weimar, einen der wichtigsten Schriftsteller der Aufklärungszeit. Die für die damaligen Verhältnisse moderne Erziehung trägt Früchte, vor allem bei Anna Amalias Sohn Karl August, dem neuen Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach.
So 1775 trat Karl August seine Regentschaft als Herzog an. Er war 18, er war volljährig und war voller Tatendrang. Also so ein klassischer Stürmer und Dränger, wie wir das ja aus der Literaturgeschichte kennen. Und er war großer Fan des damals berühmtesten Sturm- und Drangdichters, ansässig in Frankfurt am Main, nämlich Johann Wolfgang von Goethe, der mit seinem Götz von Berlichingen und dem Werther schon in jungen Jahren Weltliteratur geschrieben hatte.
Herzog Karl August lädt den 26-jährigen Goethe ein, nach Weimar zu kommen. Zwischen den beiden entwickelt sich schnell eine Freundschaft. Goethe wird zu einem der engsten Berater von Karl August und mit zahlreichen Verwaltungsaufgaben betraut. Und er wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zum Magneten für weitere Größen aus Kunst und Kultur, wie Schiller oder Herder, die sich ebenfalls in Weimar niederlassen.
Und so kam es eben dann zu dieser einzigartigen Verdichtung der Stadt der Dichter und Denker. Das war keineswegs selbstverständlich. Sachsen-Weimar war ein Kleinstaat, wie viele andere damals im Reich. Die Hauptstadt Weimar hatte gerade mal 6.000 Einwohner. Also es war ein größeres Dorf mit einem großen Schloss, wie es mal von Besuchern spöttisch genannt wurde. Und hieraus jetzt eine kulturelle Großmacht zu machen, das war gar nicht so einfach. Und der Ausgangspunkt war aber dafür eben die enge Freundschaft von Karl August und Goethe.
Weimar wird zum geistigen Zentrum einer Zeit, die man später Weimarer Klassik nennen wird. Es entstehen Werke, die bis heute zur Weltliteratur zählen, wie Goethes Faust und Der Zauberlehrling oder Schillers Dramen Wilhelm Tell und Maria Stuart. Etwa ein halbes Jahrhundert dauert das goldene Zeitalter der Stadt. 1832 endet es mit dem Tod Goethes.
Und hier blicken wir sozusagen in das Schlafzimmer Goethes. Hier in diesem Lehnstuhl ist Goethe gestorben. Und diese Uhr, die stammt eigentlich aus dem Frankfurter Elternhaus. Und die Geschichte, dass sie stehen geblieben ist, als Goethe gestorben ist, ist natürlich eine Legende. Die hat man zum Stehenbleiben gebracht.
An die Stelle des aktiven Kulturlebens der Goethezeit tritt die Konservierung und Verklärung jener Zeit. Die Stadt wird zum Pilgerort, auch für internationale Touristen. Spätestens jetzt entsteht der Mythos Weimar. Der Mythenbildung zuträglich ist sicherlich auch, dass sich bürgerliche Kräfte im 19. Jahrhundert um die Schaffung eines deutschen Nationalstaats bemühen.
Man suchte eben nach einem potenziellen Gravitationszentrum für diesen deutschen Staat. Und da galt Weimar dann tatsächlich, also sowohl in der Außensicht als auch in Deutschland selbst, als sowas wie die kulturelle Hauptstadt. Dort bündelt sich die deutsche Sprache, die deutsche Kultur, die eben Ausgangspunkt sein soll, dann später als Ziel für einen auch dann tatsächlichen deutschen Nationalstaat.
Immerhin zum nominellen Zentrum eines neuen Staats wird Weimar tatsächlich. Allerdings erst zu Beginn des folgenden Jahrhunderts. 1918 wird in Berlin die Republik ausgerufen.
Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Die neue Republik braucht eine Verfassung. Doch über die wird nicht in Berlin verhandelt, dem Zentrum der politischen Macht, sondern im beschaulichen Weimar.
Weimar wurde zur Wiege der ersten deutschen Demokratie aus einem ganz einfachen Grund, weil es ein relativ kleines Beamten- und Bürgerstädtchen war, in dem jetzt keine großen revolutionären Ausschreitungen zu erwarten waren. In Berlin herrschte seit der Novemberrevolution Bürgerkrieg. Und in diesem unruhigen Klima in Berlin war die Tagung einer Nationalversammlung faktisch unmöglich.
Außerdem möchte man geistig ans Zeitalter der Dichter und Denker anknüpfen, um dem neuen Staat eine stabile Basis zu geben.
Möge von Weimar eine Flamme ausgehen, die die Herzen unseres Volkes erwärmt, die ihm neuen Lebensmut und die Kraft gibt, aus dem finsteren Tal der Gegenwart den Aufstieg zu finden zu einer lichteren, glücklicheren Zukunft.
So der Appell von Eduard David, Präsident der Nationalversammlung, die 1919 die Weimarer Reichsverfassung verabschiedet. Mit der konkreten Politik der Republik hat Weimar nach der Verfassungsgebung allerdings nichts mehr zu tun. Die findet nach wie vor in Berlin statt. Doch der Geist von Weimar zieht nach dem Ersten Weltkrieg nicht nur die Politik an, sondern auch erneut die Kunst.
Also Weimar erlebt 1919 zeitgleich einen doppelten Aufbruch in die Moderne. Auf der einen Seite wird die Weimarer Republik aus der Taufe gehoben. Gleichzeitig entsteht aus dem ehemaligen Kunst- und Kunstgewerbemuseum das staatliche Bauhaus in Weimar. Gründungsdirektor wird Walter Gropius, der bedeutende Architekt der Moderne. Und diese neue Hochschule ist die Wiege der Moderne in Architektur, Kunst und Gestaltung.
Allerdings weht der Geist der modernen Kunst nicht lange durch Weimar. In der frisch gekürten Hauptstadt des neuen Freistaats Thüringen driftet das politische Klima in den 1920er Jahren immer weiter nach rechts. Das Bauhaus gilt diesen politischen Kräften als zu avantgardistisch und zu jüdisch. 1925 zieht es um nach Dessau, während Weimar erneut Geschichte schreibt, diesmal in unrühmlicher Weise.
In Weimar kamen 1924 erstmals Nationalsozialisten oder Völkische in eine zentrale Position, weil sie als Tolerierungspartner einer bürgerlichen Landesregierung erstmals reichsweit maßgeblichen politischen Einfluss gewannen.
Doch mit der Rolle als Tolerierungspartner begnügt man sich nicht lange.
Hitler persönlich setzt dann in Weimar durch, dass erstmals in Deutschland ein Nationalsozialist Minister wird. Und dann im Sommer 1932 die sogenannte vorgezogene Machtergreifung, eine fast NSDAP-allein geführte Landesregierung. Also Weimar ist schrittweise zu einem Zentrum des Nationalsozialismus aufgestiegen, was dann auch auf die Machtergreifung im Jahr 1933 nicht unwesentlich mit zurückgewirkt hat.
Hitler und die Seinen vergessen nicht, wie wichtig Weimar für ihren Aufstieg war, zumal Hitler ein persönliches Faible für die Stadt hat, die er oft und gern besucht.
Hunderttausende von Volksgenossen kamen als Vertreter der geeinten deutschen Nation in die Gauhauptstadt Thüringens, um mit dem Führer und seinen Getreuen die 10-jährige Wiederkehr des ersten Reichsparteitages Weimar 1926 festlich zu begehen.
Es wird damit begonnen, Weimar zur Mustergau-Hauptstadt auszubauen. Und auch vor den Toren der Stadt auf dem Ettersberg errichten die Nationalsozialisten ein Bauwerk, das Konzentrationslager Buchenwald.
Also die unmittelbare Nachbarschaft Weimars und des Konzentrationslagers Buchenwald zeigt natürlich diese enorme Ambivalenz, die Janusköpfigkeit, wie man gerne zitiert, dieser Stadt. Auf der einen Seite die höchsten Höhen der deutschen Kultur und dann die tiefsten Tiefen der Barbarei der NS-Zeit, ein Konzentrationslager, in dem geschätzt 56.000 Menschen ums Leben gekommen sind.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird auch dieser düstere Teil der Geschichte ins Erinnerungsbildnis Weimars eingefügt. Als mahnender Mosaik und Stolperstein.
Die Gedenkstätte Buchenwald wurde natürlich zu einem zentralen Ort der Erinnerung an den kommunistischen Widerstand im Dritten Reich. Das war der Gründungsmythos der DDR und man hat dann eben 1958 diese große Gedenkstätte eröffnet und das war ein zentraler Teil der historischen Erinnerungskultur in der DDR.
Nach der Wiedervereinigung wird Weimar auf Hochglanz poliert. Nach 4 Jahrzehnten der Trennung und dem daraus folgenden Fremdeln zwischen Ost und West bietet die geschichtsträchtige Stadt eine gute Gelegenheit, Gemeinsamkeiten zu betonen. In den 1990er Jahren werden sowohl das klassische Weimar als auch das Bauhaus zum UNESCO-Welterbe. Und 1999 kürt man Weimar sogar zur Kulturhauptstadt Europas.
Das ist das Goethe- und Schiller-Denkmal, das meist fotografierte Motiv Weimars.
Herausgeputzt und strahlend, so präsentiert sich die 65.000 Einwohnerstadt Weimar auch heute ihren jährlich rund 3 Millionen Touristen. Übervoll mit historischen Erinnerungsorten, die an fast jeder Straßenecke zu finden sind. Historiker Steffen Rassloff.
Diese geradezu erschlagende Fülle in dieser relativ kleinen, beschaulichen, schön am Ilmflüsschen gelegenen, parkumsäumten Stadt. Ich glaube, das ist das Geheimnis dieser großen Anziehungskraft. Keineswegs, wie manchmal böse behauptet wird, nur für pensionierte Deutschlehrer, sondern eben wirklich internationales Publikum. Und gerade eben die Mischung aus Klassik und Moderne ist es, denke ich, die im Vergleich mit anderen Städten hier so diese große Zugkraft Weimars ausmacht.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an die erste urkundliche Erwähnung der Stadt Weimar im Jahr 899. Zeitzeichen morgen über die Schriftstellerin Frieda von Bülow.